Es gibt einen großen Trend von Werbetreibenden und der lautet, Werbung als solche nicht erkennen zu lassen. Weil immer dann, wenn ich Werbung als solche leicht erkennen kann, kann ich mich auch auf sie vorbereiten und kann mich wappnen sozusagen und kann sagen, ich möchte die Werbung vermeiden, ich möchte sie mir gar nicht anschauen. Und wenn ich es mir anschaue, dann kann ich sagen, ich finde das unglaubwürdig oder ich finde das gut oder schlecht. Deswegen ist eine Strategie, Werbung so einzubetten, dass die Rezipienten gar nicht bemerken, dass sie mit Werbung konfrontiert werden. Und das ist bei Produktplatzierungen stark der Fall.
Jörg Mattes ist Vorstand am Institut für Kommunikationswissenschaft und Professor für Werbeforschung. Er hat sich in mehreren Studien mit dem Thema Kinder und Werbung und im Speziellen mit sogenannter Schleichwerbung auseinandergesetzt. Produktplatzierung wird vor allem deswegen kaum wahrgenommen, da beworbene Produkte immer besser in die Handlung von Kinderfilmen eingebaut werden. Der Werbeforscher Jörg Mattes.
Was sich allerdings verändert hat, ist die Professionalisierung, mit der sie eingebaut werden. Also man sieht ganz deutlich, dass über die Zeit, und das zeigen auch Studien, die Verknüpfung mit den beliebten Charakteren zugenommen hat. Dass also die Produkte, die platziert werden, vor allem mit beliebten Charakteren verknüpft werden, die diese Produkte dann konsumieren. Und somit wird ein sehr starker persuasiver Effekt ausgelöst, weil die Kinder natürlich ganz stark achten, was ihre Lieblingshelden essen und das dann auch essen wollen, dieses Verhalten nachahmen wollen. Es ist stark untersucht.
Im Zuge einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass Kinder zu denselben Chips griffen, die auch eine Hauptfigur eines Cartoonfilms verspeiste, selbst wenn den Kindern hinterher verschiedene Chips unterschiedlicher Hersteller angeboten wurden. Das größte Problem stellt hierbei vor allem die mangelnde Qualität der verzehrten Lebensmittel dar. So verwundert es nicht, dass Kritiker dieser Werbepraktiken ein europaweites Verbot von Werbung für ungesunde Lebensmittel fordern. Ein Verbot, das bereits in England oder Schweden praktiziert wird. Der Werbeforscher Jörg Mattes erläutert die Problematik des Produktplacements von ungesunden Lebensmitteln.
Man nennt das die umgekehrte Ernährungspyramide. Normalerweise ernähren wir uns ja eine Pyramide, also in der Spitze stehen dann ungesunde Dinge wie Süßigkeiten, Schokolade, Gummibärli und so weiter. Aber auf der Basis steht ja eine gesunde, normale Ernährung, also wie man sich normal ernähren sollte. In den Kinderfilmen ist es genau umgedreht. Das am meisten wird dort konsumiert, Süßigkeiten, Schokolade, süße Snacks, Chips. Und das, was Kinder normalerweise essen, in normalen Ernährungen, in ausgewogenen Ernährung, wird kaum gezeigt. Das heißt, die Pyramide dreht sich direkt um. Das ist mehrfach nachgewiesen für Kinofilme.
Da die Produktplatzierungen mittlerweile so geschickt in narrative Strukturen eingebunden werden, konnte Mattes ebenso nachweisen, dass selbst der kritische Hinweis der Eltern auf Werbeeffekte nicht mehr greifen kann.
Diese Mediationsstrategien bringen etwas bei klassischen Werbeversuchen, wo auch Kinder merken, das ist jetzt hier Werbung, das hier soll ich beeinflusst werden. Bei Produktplatzierungen greift das nicht. Das heißt, die Eltern können zwar mit ihren Kindern darüber sprechen, der Effekt ist aber so subtil und so geschickt gemacht, also in die Handlung des Films eingebaut, dass die Kinder sich dagegen gar nicht wehren können. Sie bemerken es gar nicht, dass sie beeinflusst werden.
Die klassischen Werbeeinschaltungen zwischen den Programmen im Fernsehen dürften in Zukunft an Bedeutung verlieren. So verwundert es nicht, dass auch Computerspiele für Kinder als Werbeflächen immer attraktiver werden. Der Werbeforscher Jörg Mattes.
Wenn ich ein Computerspiel spiele und dort taucht Werbung auf, wirkt das Spiel auf mich natürlich und authentisch. Wenn die Werbung dort nicht drin wäre, nehmen wir mal ein Racing Game, dann würde irgendwas fehlen. Und deswegen ist es sehr schwer zu erkennen, dass ich gerade mit einem werblichen Reiz konfrontiert werde beim Spielen. Ich bin ja auch durch das Spielen in meiner kritischen Reflexionsfähigkeit abgelenkt. Ich kann ja beim Spielen des Computerspiels nicht darüber nachdenken, dass mich Werbung gerade beeinflusst, sondern ich öffne sozusagen meine Türen für die Persuasion und kann nicht kritisch reflektieren.
In der mitunter heftig geführten Auseinandersetzung rund um das Thema Kinder- und Computerspiele spielt das Produktplacement bis dato jedoch eine geringfügige Rolle. Der größte Kampfplatz sind noch immer gewalthaltige Computerspiele, wie die Entwicklungspsychologin Dagmar Strohmeier erläutert.
Es ist wirklich eines der heiß umkämpftesten Themen in der Entwicklungspsychologie und auch jetzt die Forschung, die ich kenne, da gibt es eben wirklich verfeindete Lager. Es gibt ein riesiges Lager von einem Forscher, der eben sagt, das ist total schädlich, und dann gibt es andere Lager, das ist mindestens gleich groß, die sagen, ja, das ist völlig harmlos. Also das ist sozusagen ein ideologischer Kampfplatz.
Bei der Frage nach der Motivation von Kindern und Jugendlichen, Ego-Shooter-Schießspiele zu spielen, stehen sich zwei verschiedene Lager gegenüber. Die einen glauben, aggressives Verhalten würde mittels Computerspielen eingelernt und trainiert. Die anderen meinen, hier hätten die Jugendlichen die Möglichkeit, Dampf abzulassen. Dagmar Strohmeier.
Da gibt es eben zwei so eher gegenteilige Ansichten. Aus der Sicht des Modelllernens, also aus der sozialen Lerntheorie heraus, würde man sagen, jede Art von Übung, auch wenn es jetzt nur im Videospiel ist, verfestigt eigentlich das Verhalten und die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann in der Realität ausführt, wird höher. Gleichzeitig gibt es aber auch die Theorie, so eine Dampfkesseltheorie, und die sagen eben, ja, Abfuhr von irgendwelchen Frustrationen durch stellvertretendes Handeln ist gut, ich bin wütend, also schlage ich halt auf einen Polster ein, damit habe ich meine negativen Gefühle oder meine Übererregtheit irgendwie abgeführt. Also da kann man sich als Erwachsener selbst entscheiden, welcher Theorie man mehr glaubt. Ich persönlich bin eher auf der Seite der Lerntheorie, aber ich habe Verständnis, dass nicht jeder die gleiche Meinung hat.
Die Entwicklungspsychologin Dagmar Strohmeier hat im Laufe ihrer Forschertätigkeit eine Vielzahl von Motiven für das Spielen von gewalthaltigen Computerspielen herausarbeiten können.
Ich glaube, was wir da ganz unbedingt vergessen, ist die Perspektive der Jugendlichen. Also was wir gemacht haben, war, dass wir die Jugendlichen wirklich gefragt haben, wieso spielen sie eigentlich überhaupt Videospiele? Und da sind wir draufgekommen, also dass es eben ein ganzes Motivbündel gibt und dass die meisten das spielen zum Beispiel aus Spaß, beziehungsweise auch bei den Burschen, weil sie eben irgendwie wie Sport, also sie möchten gerne ihre Kompetenzen sozusagen erweitern und sie möchten ganz gern eben sozusagen auch besser werden in irgendetwas. Das heißt, dass das jemand spielt, weil er zum Beispiel seinen Ärger loswerden will, das war ja ein ganz nebensächliches Motiv.
Im Zuge ihrer Forschungsarbeit hat die Wissenschaftlerin festgestellt, dass dem sozialen Aspekt bei Computerspielen wesentliche Bedeutung zukommt.
Die spielen ja das zum Teil in Gruppen, also da geht es ums Gruppenerlebnis, ums Zusammensein und überhaupt nicht darum, dass man jetzt irgendeinen Frust oder Ärger ablassen will. Das ist bei manchen auch ein Motiv, aber das war überhaupt nicht das Hauptmotiv.
Wir sind zu Gast in der 4. Klasse der neuen Mittelschule am Engplatz im 11. Wiener Gemeindebezirk, wo Sabine Buchner einen Workshop zum Thema Safer Internet leitet. In dem Workshop soll die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen und die sichere Nutzung von Internet und Handy gefördert werden. In der Diskussion zeigen die Jugendlichen durchaus ein hohes Reflexionsvermögen.
Ich spiele meistens Kampfspiele und Brawler und da kann ich einfach nicht aufhören zu spielen. Und dann ist es zum Beispiel so schon 16, 17 Uhr und dann merke ich schon, dass es so spät ist.
Okay, er spielt manchmal von 10 bis 17 Uhr. Wie findet ihr das?
Schlecht.
Okay, warum findest du das schlecht?
Naja, man sollte auch rausgehen und sollte nicht so viel spielen.
Wie viel spielst du?
Wenn ich Bock habe. So. Genau, am Wochenende.
Wochenende?
Ja.
Ist das zu viel, jemand, der von 10 bis 17 Uhr Video spielt?
Ja, natürlich.
Wer sagt das? Oder? Warum ist das zu viel?
Weil das für Augen zu schlecht und er kann immer aggressiver werden.
Wenn man nicht so viele Freunde hat, dann spielt man so im Internet und macht sich halt dann so nicht reale Freunde und dann geht die Zeit halt schneller und der Tag dann vorbei und dann macht es dann jeden Tag und wird langsam süchtig. Und das passiert mit ganz vielen Kindern.
Das hat doch etwas zu tun mit Einsamkeit und man kriegt keine Aufmerksamkeit, man wird ignoriert, dann tut man sich bei den Spielen ablenken.
Spricht man mit Experten über dieses viel diskutierte Thema, hört man immer wieder den Ratschlag, doch den betroffenen Jugendlichen mehr Gehör zu schenken, wie die Entwicklungspsychologin Dagmar Strohmeier betont.
Was den Jugendlichen immer gefällt, ist, wenn sie um ihre Meinung gefragt werden. Also auch wenn man sagt, ja, in dem Fragebogen geht es halt um deine Erlebnisse in der Schule und im Internet und es gibt keine richtigen und falschen Antworten, es geht uns wirklich um deine Meinung, wie du das siehst und einschätzt. Das ist ja ein Zeichen von Wertschätzung und Ernstnehmen.
Man hört nicht auf, wenn man es einmal gespielt hat, dann macht es Spaß und dann spielt man halt immer mehr und mehr. Man kann auch manchmal die Wut rauslassen, wenn man so halt nicht so persönlich rauslassen kann. Und so.
Im Falle der Schülerin Elif S. zeigt sich, dass das Klischeebild des um sich ballernden aggressiven Burschen vor dem Bildschirm nicht ganz der Realität entspricht.
Ich habe ja zwei ältere Brüder und sie haben immer, wie ich klein war, mit mir gespielt. Und wegen denen spiele ich immer so viele Skispieler, also Ego-Shooter. Mhm. Weil sie sagen, du schaffst es nicht. Und dann, weil ich ein Mädchen bin. Und dann schaffe ich das. Ich habe mehr Spiele durchgespielt als meine Brüder.
Kritiker von gewalthaltigen Computerspielen werden nicht müde, vor den negativen Folgen zu warnen. Titel wie »Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht?« oder »Digitale Demenz« künden von der tiefsitzenden Skepsis vor allem gegenüber dem vermeintlichen Suchtcharakter von digitaler Gewalt. In der Universitätsklinik für Jugendpsychiatrie am AKH Wien werden Jugendliche mit einem breiten Spektrum an Erkrankungen wie Schizophrenie, Traumatisierungen oder Sozialphobien betreut. Der Bedeutung, die neue Medien für Jugendliche haben, wird in der sogenannten Mediengruppe Rechnung getragen. Vor allem bei Jugendlichen mit sozialen Phobien spielt eine exzessive Nutzung digitaler Medien eine wichtige Rolle. Der Annahme, dass digitale Medien Auslöser sozialer Phobien seien, kann die Sozialpädagogin Petra Mitschicek jedoch nicht zustimmen.
In meiner Erfahrung, ab dem Moment, wo die Kinder wieder gesünder sind und normale, reale Beziehungen haben, fällt das so schnell in den Hintergrund. Ja, also auch bei uns, sie kommen zwar, wenn sie schüchtern sind, leben sie in ihrem Handy und je besser es ihnen geht, desto mehr werden sie wieder sichtbar und auch sichtbar für die Jugendlichen rundherum und es wird dann so schnell zweitrangig. Also es ist nicht das größte Problem der Jugendlichen, die hier bei uns landen.
Oft geht mit einer Sozialphobie auch die sogenannte Tag-Nacht-Umkehr einher, im Zuge derer Jugendliche ihre zumeist medialen Aktivitäten in die Nachtstunden verlegen. Die Sozialpädagogin Petra Mitschicek beschreibt die Problematik anhand eines Fallbeispiels.
Zum Beispiel ein lieber, einfach schüchterner Junge, der es einfach nicht mehr geschafft hat, seine sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten und deswegen und dann mitsamt dieser Tag-Nacht-Umkehr deswegen da reingerutscht ist und der aber wieder sehr einfach, oder einfach was für ihn nicht, aber wieder da rausgekommen ist, indem eben die sozialen Kontakte wieder da waren.
Auch im Falle der Mediengruppe an der Universitätsklinik für Jugendpsychiatrie am AKH Wien erweisen sich gleichaltrige Jugendliche oft als die besseren Ratgeber als so manche Experten oder gar Eltern, die oft keinen Zugriff mehr auf ihre eigenen Kinder haben. Der Leiter der Tagesklinik, der Kinder- und Jugendpsychiater Helmut Krönke, berichtet aus seiner Praxiserfahrung.
Wir merken nur, dass die Jugendlichen dann eben auch deutlich mehr davon profitieren, wenn jetzt ein anderer Jugendlicher, der vielleicht nicht das Riesenproblem mit dem Ganzen hat, beginnt das kritisch zu hinterfragen und zu sagen, was, du sitzt 8 Stunden am Tag vorm Computer oder wie, du hast da wen kennengelernt auf Facebook, den du noch nie gesehen hast und triffst dich jetzt mit dem und das soll jetzt dein neuer Freund sein, hat gravierend mehr Einfluss, als wenn die Petra oder ich jetzt sagen mit erhobenem Zeigefinger, aber nie wieder triffst du diesen Kerl. Das klappt nicht. Also ähnlich wie auch Eltern dann teilweise keinen Zugriff wirklich mehr haben auf ihre Kinder, weil die halt einfach schon machen, was sie wollen.
Die Frage, ob gewalthaltige Computerspiele unsere Kinder tatsächlich aggressiver machen, beantwortet der Jugendpsychiater Helmut Krönke mit einer Relativierung des negativen Beigeschmacks von Aggression.
Ich denke eher, es muss heißen, gewalttätiger machen, weil Aggression ist eben mittlerweile so ein ganz negativer Begriff, der zu unserem Leben aber gehört. Also ich bin ja auch manchmal aggressiv und das aber aus gutem Grund, weil mich was wütend macht und ich kann mir das nicht wegnehmen lassen. Das ist eine Emotion wie Traurigkeit, aber auch wie Fröhlichkeit und gehört dazu. Und wenn ich nicht aggressiv bin, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht sehr ehrgeizig. Also das heißt, die Frage ist immer, was wir unseren Jugendlichen eigentlich auch für Gefühle da streitig machen wollen oder sagen wollen, das ist nicht in Ordnung oder das darfst du nicht sein.
Für den Jugendpsychiater Krönke können Jugendliche beim Spielen von gewalthaltigen Computerspielen durchaus kreativ mit ihren Gewaltfantasien umgehen.
Ich glaube nicht, dass wir es über unsere Jugend, die Jugend von heute, drüber stülpen können, dass die aggressiver, gewalttätiger oder sonst irgendwie sind. Die nützen dieses Medium, glaube ich, in erster Linie, um ihre Gewaltfantasien langsam zu kultivieren, langsam Dinge auszuarbeiten. Wir haben jetzt Spiele, wo wir eigentlich selber das immer mehr gestalten können, wo wir die Levels gestalten können, die Gegner gestalten können, die bestimmt aufstellen können.
Die Entwicklungspsychologin Dagmar Strohmeier hat indes in einer Studie herausgefunden, dass das Spielen von gewalthaltigen Computerspielen keine nennenswerten Auswirkungen auf reale Gewalt hat. Sehr wohl aber auf das Phänomen der virtuellen Gewalt, die sich vor allem in Form von Cybermobbing äußere.
Cybermobbing passiert auch am Computer, das heißt, der Schritt vom Spiel zum Cybermobbing ist natürlich ein kleinerer als der Schritt vom Computerspiel zur realen Gewalt, beispielsweise jemanden wirklich treten, hauen oder ins Gesicht schlagen, das ist ja viel größerer.
Das Spielen von Computerspielen macht aus unseren Kindern noch lange keine Amokläufer. Die Entwicklungspsychologin Dagmar Strohmeier ortet hier naturgemäß ein Bündel an Ursachen für derart exzessive Gewaltbereitschaft. Eine durchaus realistische Schlussfolgerung hat sie dennoch gezogen. Die dargestellte Gewalt steigt in Computerspielen je nach Altersfreigabe exponentiell an, weswegen Eltern zuallererst auf die Altersfreigabe bei der Nutzung von Computerspielen achten sollten. Die breite Diskussion um medialisierte Gewalt darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Vermarktung von Kindern und deren Emotionen diese enorm unter Druck setzen kann. Der US-amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman stellte Anfang der 80er Jahre in seinem Buch »Das Verschwinden der Kindheit« die These auf, dass sich durch die Medialisierung die Erfahrungswelten von Kindern und Erwachsenen immer stärker annähern würden. Dass es die TV-Show »Deutschland sucht den Superstar« mittlerweile auch für Kinder gibt, unterstreicht Postmans These nachdrücklich, wie der Experte für Werbeforschung Jörg Mattes erläutert.
Was auch neuartig ist, könnte man als Sexualisierung bezeichnen, dass also Kinder sich in Posen schon zeigen, die eigentlich sexualisiert sind. Das sind also Körperbewegungen, erotische Bewegungen, die beim Tanzen, bei der Musik eine große Rolle spielen, die in der Popkultur, in der Popmusik sehr stark eingesetzt werden. Und bei Kindern auch in solchen Shows verwendet werden. Es wirkt intuitiv manchmal etwas unbeholfen, aber es sind doch die gleichen Posen und gleichen Gesten, die ja auch zur Musik passen, die dann von den Kindern eingesetzt werden. Und das ist schon tatsächlich etwas befremdlich. Man muss sich hier schon fragen, wo hier die Grenze gezogen wird.
Der heute 11-jährige Jonas Kaurek erfuhr die Diskussion um die mediale Vermarktung von Kindern am eigenen Leib. Er veröffentlichte mit Hilfe eines Ghostwriters einen Brief an den Vater in Buchform. Darin beschreibt der Bub seinen Alltag und seine Sehnsucht nach dem abwesenden Vater. Eine schändliche Vermarktung der intimsten Gefühle eines Minderjährigen, kritisierte die Schriftstellerin Wea Kaiser in einem Presseartikel nach dem Erscheinen des Buches.
Deutschland sucht den Superstar.
Vorletzte Weihnachten fing ich schon am 23. Dezember an, auf deinen Anruf zu warten. 2 Stunden bevor das Christkind kam, dachte ich, dass du dich schon noch melden würdest. Ich wartete darauf, dass du anrufst und sagst frohe Weihnachten. Wie geht es dir? Ich hatte etwas vorbereitet, dass ich antworten würde. Nichts Besonderes. Ja, es geht mir gut. Frohe Weihnachten dir auch. Irgendwann habe ich dann eingesehen, dass du nicht mehr anrufen würdest. Ich dachte, dass du es vielleicht vergessen hast oder dass du nichts mehr mit mir zu tun haben willst. Ich war traurig und ein bisschen wütend. Ich habe aber nicht geweint.
Kann man es verantworten, dass die intimsten Wünsche eines 10-Jährigen aufgeschrieben und der Öffentlichkeit gegen 16,99 Euro feilgeboten werden? Nein, das kann man nicht verantworten.
Die Autorin Wea Kaiser griff in dem zitierten Artikel sowohl den Verleger als auch die Mutter des Buben an, eine derartige Vermarktung und Bloßstellung kindlicher Gefühle unreflektiert zuzulassen.
Ein 10-Jähriger kann die Folgen seiner Veröffentlichung unmöglich selbst abschätzen. Natürlich, dem 10-jährigen Jonas mag wichtig erscheinen, dieses Buch zu schreiben. Aber wie wird er mit 14 darüber denken? Mit 18, mit 30? Was bedeutet es, in einem so unmündigen Alter die eigene, intime Gedankenwelt vor der Öffentlichkeit auszubreiten?
Die Mutter von Jonas, Susanne Kaurek, lässt derartige Argumente nicht gelten.
Ich versuche ihn so zu erziehen, dass es, oder ihm nicht zu erziehen, das ist das falsche Wort, sondern ihm so das Leben zu vermitteln, steh ein für das, was du tust. Und nicht überlege dann in 10 Jahren, hätte ich doch oder wäre ich doch.
Doch was sagt der Betroffene, der 11-jährige Jonas, selbst zu dieser Diskussion? Kann er die Folgen einer derartigen medialen Vermarktung bereits abschätzen?
Also du glaubst, man kann schon auch ihr Leben ziemlich kaputt machen mit so einer Sendung?
Ja, wenn sie zu viel Angst davor haben, sich zu blamieren, dann müssen sie ja nicht mehr mitmachen. Aber wenn sie das unbedingt wollen, dann können sie, es ist ihr Schicksal, also sie können von mir aus da mitmachen. Ich würde da nie mitmachen.
Warum nicht?
Erstens, weil ich nicht singen kann. Zweitens, weil ich zu viel Angst habe.
Und war bei dir nicht die Gefahr, dass du dich blamierst mit deinem Buch? Hast du da nicht auch manchmal Angst gehabt?
Nee.
Die Mutter von Jonas hat im Zuge der Berichterstattung durchaus zwischen seriösen und oberflächlichen Medien zu unterscheiden gelernt. Als besonders negativ empfand sie, wenn Medien ihren Sohn in die arme Opferrolle hineindringen wollten.
In Österreich war es halt, gerade war natürlich die Weihnachtszeit, und da ging es dann nur mehr, und dein sehnlichster Wunsch ist, Papi zu sehen. Und ich habe dann schlussendlich nicht mehr sehr viel aus Österreich herangenommen, im Namen meines Sohnes.
Den neuen digitalen Medien wird und sollte auch in Zukunft noch breite Beachtung geschenkt werden. Die Diskussion über Nutzungsdauer und kinderadäquate Inhalte sollte aber nicht mit erhobenem Zeigefinger und dem Pauschalurteil über eine medial verdorbene Generation geführt werden, meint der Jugendpsychiater Helmut Krönke.
Sehr interessant, dass die Schuld für die sozusagen schlechte Erziehung dann bei den zu Erziehenden gesucht wird. Finde ich ein bisschen eine Schuldumkehr, wie es in unserer Gesellschaft leider immer häufiger passiert.
Den einen richtigen Umgang mit digitalen Medien kann und wird es indes nicht geben. Für besorgte Eltern hat die Sozialpädagogin Petra Mitschicek dennoch einen alten Rat aus analogen Zeiten parat.
Wie Aristoteles sagt, die Dosis macht das Gift.